Irgendwas mit Daten. Herzlich willkommen bei Irgendwas mit Daten, dem Podcast zur Datenanalyse in der Industrie. Im dritten Teil der Serie zur Versuchsplanung geht es jetzt um die Versuchspläne. Darum, welche Eigenschaften sie haben und welche Möglichkeiten sie bieten. Und natürlich auch um die Frage, welches ist denn jetzt der beste Versuchsplan für das, was ich tun will. Das heißt, wir sind jetzt mittendrin in der Versuchsplanung, nachdem wir ein bisschen geplant haben, Einflussgrößen, Zielgrößen, gucken wir uns jetzt an, welche Versuchspläne gibt es denn eigentlich und was können die denn so? Uns beschäftigen heute drei Fragen. Das erste ist, was ist überhaupt ein statistischer Versuchsplan oder auch ein DOE-Design? Das zweite, welche Ursache-Wirkungsbeziehungen können statistische Versuchspläne untersuchen? Und wie wird der beste Versuchsplan ausgewählt? Fangen wir mal bei 1 an. Was um alles in der Welt ist ein statistischer Versuchsplan oder ein DOE-Design? Letztlich ist es einfach nur ein Messplan, in dem drinsteht, was zu tun ist. Also es wird vorgegeben, welche Einstellungen vorgenommen werden sollen für die Einflussgrößen, die untersucht werden sollen. Die Einstellung der Einflussgrößen oder auch Faktoren, die sind meistens irgendwie symmetrisch. Also das heißt, am einfachsten ist eine Struktur immer dann, wenn man bei den variablen Größen, also bei den Messwerten wie Temperatur oder Druck, einen kleinsten Wert und einen größten Wert, Minimum und Maximum vorgibt und bei den attributiven Faktoren, sowas wie Material oder auch Papier, schwer, leicht, sich auf zwei Gruppen oder zwei Kategorien beschränkt. Das ist das Einfachste, was man so machen kann. Und über diese Kombination von minimalen, maximalen Wert und diesen Gruppen entstehen dann eben unterschiedliche Einstellungen für die Versuche. Der Versuchsplan oder das DOE-Design ist erstmal unabhängig davon, welche Zielgröße ich habe oder wie viele Zielgrößen ich habe, denn diese Struktur ermöglicht mir, bestimmte Sachen zu untersuchen. Das heißt auch, wenn ich verschiedene Zielgrößen untersuchen möchte, also zum Beispiel, ich möchte untersuchen, wie breit ein Bauteil ist, dann möchte ich noch den Durchmesser haben und vielleicht irgendeine Schwindung oder eine Haltbarkeit oder eine Festigkeit oder. Ganz viele verschiedene Ergebnisse, die ein und dieselbe Einstellung liefern können. Die Struktur in meinem Plan ist davon unabhängig. Das heißt also, ich kann mir hinterher überlegen, ob ich da noch eine dazu nehme, eine Zielgröße oder auch nicht. Das, was ich am Anfang brauche, sind die Einflussgrößen und der Wertebereich bzw. die Gruppen oder Kategorien, die da untersucht werden sollen. Was macht jetzt so ein Versuchsplan oder ein DOE-Design aus? Das eine ist, da hatte ich schon in der ersten Folge bei den Grundlagen ein bisschen drüber geredet, von einem zum nächsten Versuch werden typischerweise mehrere Stellschrauben verändert. Das heißt, es ändert sich zum Beispiel nicht nur die Temperatur oder nicht nur der Druck, sondern es ändern sich beide. Vielleicht wird der eine beim nächsten Mal größer eingestellt und der andere kleiner oder beide höher, je nachdem, was der Plan vorgibt. Bedeutet, es gibt keine Möglichkeit, mal eben kurz mit so einem Versuchsplan über 2, 3 Versuche eine Auswertung zu machen. Der muss halt schon umgesetzt werden, der Versuchsplan, bis dann auch die Auswertung möglich ist. Das nächste ist, wenn wir uns so einen Versuchsplan angucken, dann erscheint er erstmal etwas chaotisch und durcheinander. Wir Menschen versuchen ja immer, Muster zu finden oder Strukturen. Eigentlich würden wir am liebsten durchsortieren und genau das passiert in der DOE nicht. Am besten ist es da, eine sogenannte randomisierte Reihenfolge zu haben. Das heißt, sehr viel Chaos im Versuchsplan zu haben. Die Versuche werden nicht in einer sortierten Reihenfolge gemacht, also zum Beispiel erst die niedrigen Temperaturen und dann die hohen, sondern es wird zufällig abgewechselt. Vielleicht einmal niedrig, dann zweimal hoch, dann wieder dreimal niedrig, dann einmal hoch und so weiter. Jedes Mal, wenn Sie einen Versuchsplan erstellen, kommt da auch eine neue Reihenfolge raus. Nun könnte man ja auf den ersten Blick sagen, was für ein Aufwand, was soll das? Es gibt einen Grund dafür, warum dieser Aufwand betrieben wird. Und der Grund ist, dass wir niemals ausschließen können, dass es zeitliche Effekte gibt. Also, dass es Sachen gibt, die sich über die Zeit verändern und die aber gar nicht unbedingt was mit den Versuchen zu tun haben und die uns auch nicht interessieren. Zum Beispiel, weil Menschen müde werden oder weil Werkzeug verschleißt. Jetzt stellen Sie sich vor, am Anfang haben Sie die ganzen niedrigen Temperaturen, Werkzeug ist noch total frisch und schick. Am Ende des Versuchsplans die ganzen hohen Temperaturen, Werkzeug ist mittlerweile ein bisschen verschlissen. Dann haben Sie eine Überlagerung zwischen Temperatur und Werkzeugverschleiß. Und Sie können aus den Versuchen, aus den Ergebnissen nicht mehr rauslesen, was hat denn jetzt einen Effekt? Also was davon ist der Werkzeugverschleiß und was davon ist die Temperatur? Das ist vermischt oder vermengt. Und um das auszuschließen, um das auseinanderzuzupfen, werden die Versuchseinstellungen, in diesem Fall Temperatur, zufällig abgewechselt. Der Nachteil ist natürlich, wenn man drauf guckt, sieht man erstmal gar nichts. Man sieht sehr viele Zahlen und sehr viele Einstellungen, aber so ein Draufgucken und Analysieren, ich habe noch niemanden getroffen, der diesen magischen Blick drauf hat, es ist schwierig. Das heißt also, an der Stelle hilft einem dann Auswertungssoftware auch, die Informationen daraus zu holen. So, was sind jetzt noch charakteristische Kennzeichen für Versuchspläne oder DOE-Designs? Es gibt bestimmte Einstellwerte für unsere Einflussgrößen oder Faktoren. Ja, minimaler Wert, maximaler Wert, vielleicht auch noch ein mittlerer Wert. Das hängt ein bisschen davon ab, was so ein Plan können soll. Typischerweise bei den messbaren Einflussgrößen, Druck, Temperatur, Zeit zum Beispiel, ist es so, dass wir da zwei mindestens haben, also zwei verschiedene Werte, Min und Max. Manchmal auch drei, wenn da noch ein mittlerer Wert dazwischen gesetzt wird. Und seltener ist dann sowas wie fünf, ne? Zwei außen, einer in der Mitte und zwei, die dann jeweils dazwischen liegen. Der beste Plan für das, was wir haben wollen, wird aus unseren Vorgaben ermittelt. Das heißt, was wir bei der statistischen Versuchsplanung nicht machen, ist, zuerst mal der Software zu sagen, so, das ist der kleinste Wert, das ist der größte Wert und das sind hier meine ganzen Zwischenwerte. Es sei denn, es gibt einen guten Grund dafür, dass genau diese Zwischenwerte auch umgesetzt werden sollen. Zum Beispiel, weil irgendeine Norm das vorgibt. Kann ja auch mal sein. Am einfachsten, am besten funktioniert das Ganze, wenn die Software möglichst viel Planungsfreiheit hat. Das heißt, ich vorgebe, das ist der kleinste Wert, das ist der größte Wert und das definiert meinen Versuchsbereich. Was dazwischen passiert, das definiert dann die bestmögliche Anordnung von Versuchspunkten. Das sagt einem dann die Software. So, ganz schön viel komisches Zeugs. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was kriege ich denn dafür? Was statistische Versuchspläne liefern, ist eine Struktur, mit der hinterher Ursache-Wirkungsbeziehungen ermittelt werden können oder untersucht werden können. Ursache-Wirkung wird auch gerne als Effekt bezeichnet. Ja, zum Beispiel der Effekt auf die Geschwindigkeit, wenn ich beim Autofahren auf das Gaspedal trete. Typischerweise bewegt sich das Auto dann schneller. Das ist also ein direkter Effekt oder ein sogenannter Haupteffekt, ne, die direkte Wirkung von Einflussgrößen. Dann gibt es noch Kombinationen, die sogenannten Wechselwirkungen. Das ist eine andere Art von Struktur, die so ein Versuchsplan auflösen kann. Kombinationen von zwei oder mehr Einflussgrößen. Dazu hatte ich auch in der Folge 18, in der ersten, zur statistischen Versuchsplanung schon was erzählt. Vielleicht erinnern Sie sich an Kaffee, Zucker, Rühren und so weiter. Anderes Beispiel, um mal beim Autofahren zu bleiben. Der Effekt, den ich auf die Geschwindigkeit habe, hängt natürlich davon ab, wie stark trete ich aufs Gas. Aber es hängt auch davon ab, wie stark ist denn mein Motor. Ja, mit zwei verschiedenen Autos wird sich die Geschwindigkeit voraussichtlich auch unterschiedlich ändern. Das heißt, da habe ich eine Zweierkombination, Druck aufs Gaspedal und Motorleistung. Und natürlich gibt es auch komplexere Kombination, ne, Dreierkombination, Druck aufs Gaspedal, Motorleistung und die Frage, ist es ein Benziner oder ein Diesel? Und diese Dreierkombination kann natürlich auch was mit der Geschwindigkeit machen, unabhängig davon, wie viel Druck ich aufs Gaspedal gebe, wie viel Motorleistung ich habe und ob das ein Benziner ist oder ein Dieselmotor. Typischerweise mehr als Dreierkombinationen sind eher selten. Insofern gucken wir uns das nicht unbedingt an. Es sei denn auch hier wieder, es gibt einen guten Grund dafür. Das sind diese beiden Effektarten, Haupteffekt und Wechselwirkung, die immer untersucht werden sollten. Wie schon gesagt, Wechselwirkungen sind in fast jedem Prozess, in fast jedem Produkt enorm wichtig dafür, um zu verstehen, warum das so funktioniert und nicht anders. Manchmal ist es so, dass wir auch noch was noch Schwierigeres, noch Komplexeres da rein haben möchten, weil wir wissen, dass es schlau ist oder günstig ist oder einfach in diesem Versuch so vorkommt. Und das sind dann die sogenannten polynomialen Effekte oder die Potenzen. Ja, typischerweise quadratisch, kubisch und so weiter. Vielleicht erinnern Sie sich noch an das Beispiel mit dem perfekten Frühstücksei. Wenn wir jetzt hingehen und sagen, na, wir bewerten die Optimalität des Ergebnisses danach, ob das Weiße fest und das Gelbe flüssig ist, dann können Sie sich natürlich vorstellen, abhängig von der Kochzeit, am Anfang wird das Weiße noch nicht fest sein, da ist das Ergebnis nicht optimal. Und wenn man zu lange kocht, dann ist das Gelbe halt auch irgendwann fest. Das heißt, am Anfang und am Ende haben wir kein optimales Ergebnis mit einer besonders kurzen oder besonders langen Kochzeit. Und irgendwo in der Mitte wird es ein Optimum geben. Das heißt, wir haben so einen parabolischen Verlauf, der uns hier das Optimum gibt. Und in dem Fall wäre es natürlich sinnvoll, diese Krümmung oder diesen quadratischen Effekt durch die Kochzeit auch mit unserem Plan ermitteln zu können. Das ist so ein wichtiger Punkt. Gehe ich davon aus, dass da Krümmung da ist? Wie sicher bin ich mir? Oder versuche ich es erstmal mit einer kleineren Variante, die eben entscheidend dafür ist, mit welchem Versuchsplan-Design fangen wir denn an? Es gibt unglaublich viele Versuchspläne, unglaublich viele Ideen, wie Versuche jetzt am besten strukturiert werden können. Die zwei größten Bereiche, zum einen die faktoriellen Versuchspläne, die können Haupteffekte und Wechselwirkungen auflösen oder untersuchen. Und der zweite Bereich sind die sogenannten Wirkungsflächenversuchspläne, Response Surface Designs. Die können Haupteffekte, Wechselwirkungen und typischerweise quadratische Terme oder auch polynomiale Terme auflösen. Wenn Sie sich für die Vielfalt der Versuchspläne interessieren und mal so einen ersten Eindruck kriegen wollen, dann können Sie gut zum Beispiel in den Montgomery reinschauen. Design and Analysis of Experiments. Ja, das ist auf Englisch, so wie viele, viele, viele andere gute Bücher zur Datenanalyse auch. Das ist ein sehr gut strukturiertes Buch mit unglaublich vielen Beispielen, welche Versuchspläne es gibt, wann welches Design was kann und so weiter und so fort. Hier bleiben wir einfach mal bei der Frage faktoriell oder Wirkungsflächenplan und lassen die anderen Pläne, die es auch noch gibt, weg. Kommen zur dritten Frage und das ist ja die ganz spannende Sache, nämlich wenn ich mich damit schon ganz viel beschäftigt habe, welche Versuchspläne gibt es denn, was möchte ich denn und so weiter, muss ich ja irgendwann eine Entscheidung treffen und sagen, was mache ich denn jetzt? Die Strategie, die sich da immer bewährt, ist einfach anzufangen und bei Bedarf, also wenn man feststellt, hat noch nicht gereicht, das Ganze zu erweitern. Wir sprechen ja auch von Augmentieren. Ja, vielleicht kommt Ihnen das bekannt vor, Augmented Reality ist ein ähnliches Prinzip, die Realität wird angereichert und in der statistischen Versuchsplanung wird die Versuchsplanstruktur angereichert durch weitere Einstellkombinationen. So, also möglichst einfach heißt, ich fange erstmal an mit dem, was wahrscheinlich da ist. Das sind die Haupteffekte und das sind die Wechselwirkungen. Möglichst mit allen Einflussgrößen, die ich untersuchen möchte, wenn das irgendwie geht. Man kann ja erstmal gucken, wie viele Versuche es dann werden. Tatsächlich ist die statistische Versuchsplanung sehr flexibel, was auch eine große Anzahl von Einflussgrößen angeht. Sehr viel flexibler als wir Menschen. Wir können halt nur so 3 bis 4 im Kopf. Statistische Versuchsplanung ist da nach oben offen. Natürlich muss es irgendwo noch ein sinnvoller Versuchsumfang sein. Also die Anzahl Versuche muss irgendwie noch machbar sein. Insofern möglichst alle Einflussgrößen heißt so viele, wie es gerade noch geht. Und der einfachste Versuchsplantyp, den wir haben, ist ein sogenannter faktorieller Versuchsplan. Das heißt, ein Versuchsplan, mit dem ich auf jeden Fall Haupteffekte rauskriege und je nach Plan auch Wechselwirkungen, wo 2, 3, 4 oder mehr Einflussgrößen miteinander kombiniert werden. Meine Empfehlung, fangen Sie mindestens mit einem Plan an, der 2er-Kombinationen kann. Zusätzlich ist es auch gut zu gucken, ob man mit so einem einfachen Plan tatsächlich auskommt oder ob da irgendwo Krümmung ist. Und dieser Test auf Krümmung, den kann man gut über Zentralpunkte realisieren. Ja, das sind also die mittleren Einstellungen. Ein Zentralpunkt ist ein Versuch, an dem alles auf einen mittleren Wert gestellt wird. Alles gleichzeitig. Das heißt also, wenn wir so einen faktoriellen Plan, wenn wir uns vorstellen, wie das Ding aussieht, das ist einfach ein Rechteck. Und die Ecken von diesem Rechteck, das sind unsere Versuchseinstellungen. Und in der Mitte der Punkt, das ist dann der Zentralpunkt. Also mitten in der Mitte. Wir haben verschiedene Software-Tools, die uns dabei unterstützen, einen guten Plan zu ermitteln. Und es gibt da 2 Programmphilosophien. Ich finde beide gut. Es ist nicht so, dass ich jetzt sage, das eine ist besser als das andere. Es hat beides so seine Tücken. Die erste Philosophie ist, ich wähle mir meinen Plan aus, ich gebe meine Einflussgrößen und meine Werte ein und ich erzeuge mir diesen Plan. Das ist das, was Design Expert zum Beispiel macht oder auch Minitab. Die andere Variante ist, ich gebe vor, welche Strukturen möchte ich auflösen, also zum Beispiel Wechselwirkungen und Zweifachwechselwirkungen und Haupteffekte, gebe meine Einflussgrößen rein und lasse mir einen Plan dafür erzeugen und es ist mir völlig egal, wie das Ding heißt. Das ist das, was Jump macht. Hat beides so seine Vor- und Nachteile und es würde hier komplett den Rahmen sprengen, das auszudiskutieren. Sie können es ja einfach ausprobieren. Alle 3 Softwarepakete haben viele Möglichkeiten zur DOE und alle 3 haben auch eine 30-Tage-Testversion. Ich verlinke Ihnen da die entsprechenden Homepages in den Shownotes. Neben meinen Strukturen gibt es noch so ein paar andere Nettigkeiten, die so ein statistischer Versuchsplan machen kann. Die erwähne ich hier nur der Vollständigkeit halber. Und die Liste ist auch nicht vollständig. Nur, dass Sie wissen, damit ist noch nicht Schluss. Dieses Thema ist riesengroß. Also es ist zum Beispiel auch sinnvoll, mal darüber nachzudenken, ist meine Trendschärfe groß genug, dass ich diese Effekte finden kann oder muss ich das Ganze mehrfach machen, Replikationen oder Wiederholungen? Geht so in den Bereich Stichprobenumfang und sprengt damit eben auch hier den Rahmen. Manchmal gibt es Einflussgrößen, die möchte man nicht immer irgendwie von einem zum nächsten verstellen, weil sie schwer veränderbar sind. Dafür gibt es spezielle Designs, die heißen Split-Plot-Designs, Hard-to-Change-Faktoren, schwer veränderbare Faktoren, kommen davor, hat gewisse Vor- und Nachteile. Auch das geht weit über das hinaus, was wir hier machen. Und was dann auch noch eine Rolle spielen kann, ist, wenn man Störgrößen hat, zum Beispiel, weil man an verschiedenen Tagen die Versuche macht und weiß, naja, dadurch, dass sich die Maschine dann nachts doch abkühlt und wir neu rüsten müssen, sind die Ergebnisse von einem Tag zum nächsten auf unterschiedlichen Niveaus und das interessiert uns nicht. Dann kann man zum Beispiel einen Blockfaktor einführen und sagen, ein erster Block ist Tag 1, zweiter Block ist Tag 2 und in der Auswertung berücksichtigen, dass vielleicht diese Tage vom Niveau her unterschiedlich sind. Das wird rausgerechnet und dann bleibt halt nur noch das, über was die Einstellungen machen. So, also das nur als Hinweis. Was brauche ich auf jeden Fall, um einen Plan zu erstellen? Egal mit welchem Programm, egal nach welcher Philosophie. Ich brauche auf jeden Fall meine Einflussgrößen. Ich muss wissen, ist das attributiv? Also sind das Kategorien? Dann muss ich die Stufenwerte haben. Oder ist das variabel? Irgendwas Messbares? Dann brauche ich den kleinsten und den größten Wert. Weil das schon ganz schön abstrakt ist, dachte ich mir, ich mache mal ein kleines Beispiel. Das mit dem DOE-Rotor, was ich in der letzten Folge schon angesprochen hatte, das ist jetzt weiterentwickelt. Wenn Sie reingucken wollen, finden Sie in den Shownotes die entsprechenden Unterlagen dazu, Welche Einflussgrößen, welche Zielgrößen habe ich mir da ausgesucht? Ich habe zwei verschiedene Versuchspläne erzeugt. Auch dafür gibt es einen Vergleich. Ne? Wo kann ich jetzt sagen, bis 20 Versuche reicht das oder 28 Versuche müssen sein? Die Grundidee in beiden Versuchsplänen ist, Haupteffekte und Zweifachkombinationen müssen auflösbar sein. Beide haben Zentralpunkte. Und trotzdem ist 20 natürlich was anderes als 28. Also gibt es auch so ein paar Informationen dazu, wie man jetzt im Speziellen gucken kann, was so ein Plan kann und worin sich diese Pläne dann unterscheiden. Ja, und dann geht es halt auch an die Versuche. So, wenn der Versuchsplan fertig ist, man drauf geguckt hat und feststellt, ja, das ist brauchbar, das ist umsetzbar, das können wir so machen, das wollen wir so machen, dann geht es halt los und dann werden Versuche gemacht. Und dann kommt der natürlich mit spannendste Punkt, wenn die Ergebnisse da sind, nämlich die Frage, was ist denn dabei rausgekommen? Also wie können wir jetzt rausfinden, ob da Effekte da sind, ob da Wechselwirkungen da sind, ob da eine Krümmung ist, einfach anhand der Versuchsergebnisse. Und wenn Sie jetzt hingehen und Versuche machen, dann tun Sie sich einen ganz, ganz, ganz großen Gefallen. Schreiben Sie auf, wann der Versuch gelaufen ist, also Datum, Uhrzeit. Und wenn Sie die Messwerte irgendwo anders aufnehmen oder aufnehmen lassen, dann dokumentieren Sie auch da, wann ist das passiert? Wann sind diese Messwerte aufgenommen worden, damit man hinterher weiß, in welcher Reihenfolge sind die Messwerte entstanden und in welcher Reihenfolge sind die Teile entstanden? Vielleicht auch, gibt es irgendwo zwischendrin eine Pause? Manchmal kann man sehen, wann Mittagspause ist in Messdaten. Nein, natürlich wollen wir das nicht. Es ist nur dann, wenn man sieht, da ist irgendwas passiert, absolut hilfreich, wenn man nachvollziehen kann, hat die Maschine da zum Beispiel gestanden? Haben wir Pause gemacht? War da bei den Messwerten irgendwas? Das eine ist an einem Tag aufgenommen worden, das andere am anderen Tag. Dafür sind diese Datum-Uhrzeitsinformationen unglaublich hilfreich und unglaublich wichtig. Und es kostet nicht viel Zeit, das mit aufzuschreiben und kann hinterher wirklich einen entscheidenden Vorteil bringen. Deswegen schreiben Sie auf, wann es passiert ist. Ganz, ganz wichtig. Ich werde mich jetzt gleich mal dran machen und ein paar Rotoren basteln und dann hier Messwerte aufnehmen, damit ich Ihnen in der nächsten Folge auch erzählen kann, wie gut das denn so geklappt hat bei der Auswertung. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn Sie den optimalen Rotor gebaut haben, dann sagen Sie mir doch einfach Bescheid. Ich freue mich über Ihre Post. Schicken Sie mir eine Mail an post@irgendwasmitdaten.io. Wenn Sie irgendwo stecken geblieben sind und sagen, das hat nicht so gut funktioniert und ich weiß nicht so genau, was hätte ich besser machen können oder was hätte ich anders machen können, auch dann schreiben Sie mir. Ich helfe Ihnen gerne weiter. Viel Erfolg und Spaß mit den Versuchen. Und denken Sie immer daran, es kommt darauf an. Ihre Barbara Bredner.